Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es um eine Serie geht, die wie kaum eine andere meine und die Kindheit von vielen von uns begleitet hat, nämlich The Real Ghostbusters. Und da geht es um eine ganz spezielle Folge in dieser Folge, ganz meta, die tatsächlich für viele eine der besten oder sogar die beste Folge der Serie ist. Und über die beste rede ich natürlich mit dem Besten. Hallo Kai.
Hallo Gregor. Ich kann jetzt schon mal am Anfang sagen, es ist für mich bei weitem nicht die beste, auch wenn sie mich gut unterhalten hat. Aber erzähl uns doch erstmal, um was es geht.
Ja, es geht um die Folge, die dritte Folge der zweiten Staffel von The Real Ghostbusters. Die Zeichentrickserie lief in den USA von 86 bis 91. Bei uns debütierte sie erst Ende der 80er Jahre am 31. März 1989 auf Sat.1 und ich glaube, da haben wir sie alle kennengelernt. Und in dieser Folge, die den deutschen Titel trägt, Was ist Ragnarök? Der Originaltitel ist Ragnarök and Roll. Das ist ein bisschen Meta. Es geht um Jeremy. Jeremy ist traurig. Jeremy ist so ein bisschen so ein Snob. Der wurde von seiner Freundin, der Cindy, die hat Schluss gemacht mit ihm. Na, er wollte wohl was Festes, sie hat aber den Job und die Karriere so ein bisschen vorgezogen. Und da, seitdem ist er traurig. Da hilft es ihm auch nicht, dass er mit Detilio einen sehr guten Freund hat, dem er irgendwann mal das Leben gerettet hat. Und das dazu führt, dass er ihn anscheinend so ein bisschen wie einen Sklaven hält, habe ich das Gefühl. Und naja, wenn man so vor sich hin leidet, wenn man Liebeskummer hat, dann gibt es immer einen Weg zu machen. Man versucht natürlich das Ende der Welt, weil es ja für einen selber die Welt ist, die zusammengestürzt ist, versucht er auszulösen. Er beschwört einen großen, mächtigen Dämon und flötet dem ein. Und mit dem Spielen einer Flöte und der Melodie einer selbigen leitet er verschiedene Phasen des Weltuntergangs ein. Ragnarök, Armageddon, du weißt das ganze Prozedere, das endet natürlich in New York. Die Geister werden schon ganz narrisch, der Himmel wird schon grau, die Welt nähert sich dem Untergang. Aber er kann unter anderem durch ein klärendes Gespräch mit seinem guten Freund und den Geisterjägern, die so ein bisschen in der hinteren Reihe stehen bei der Auflösung der Sache, kann er überzeugt werden, dann doch nicht die Flöte zum finalen Kampf zu blasen. Und der Weltuntergang wird am Ende dann doch gemeinsam, nicht mit einem Lied, aber mit einem schönen Pfeifton dann doch noch verhindert. Eine ganz simple Folge, ein Typ hat Liebeskummer und für den bricht die Welt zusammen und dann will er auch, dass die Welt in Wirklichkeit zusammenbricht.
Ja, ist wirklich eine spannende Herangehensweise. Ja. Also erstmal, Jeremy wirkte ab der Verwandlung, der sieht ja auch aus dann wie Lord Voldemort mit Flöte plötzlich. Also hat keine Nase mehr und hat ganz komische Hautfarbe.
Ja.
Und sein Begleiter ist ja jetzt auch so ein bisschen klischeebehaftet, so ein Buckelfips so ein bisschen. Also ein bisschen entstellt. Er beschreibt sich selbst auch als hässlich, genau.
Ja.
So ein bisschen Glöckner von Notre Dame mäßig.
Richtig, Glöckner von Notre Dame mäßig, das stimmt total. Aber es macht es halt auch so ein bisschen schwierig. Weißt du, wir lernen die beiden ja kennen, wie sie am Anfang da auf diesen Berg wandern, was man dann halt so macht. Und Jeremy, der unheimlich versnobbt von der allerersten Auftritt wirkt, beschwört dann halt, er hat dann halt so eine Zauberformel, die er nicht mal mehr aufschreiben braucht, weil er in seinem Liebeskummer sie auswendig gelernt hat, die unter anderem auch das Wort Khazad-dûm beinhaltet, was natürlich ein bisschen an Khazad-dûm, genau, er sagt Khazad-dûm mehrfach. Damit endet diese Beschwörung und das erinnert einen so ein bisschen an Khazad-dûm aus Herr der Ringe, oder?
Herr der Ringe oder Zaha-dûm aus Babylon 5.
Ganz danke, das hatte ich mir. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, ich habe mir hier aufgeschrieben Khazad-dûm, Khazad-dûm, Zaha-dûm.
Ja.
Also man könnte ja, wie kriegen wir denn jetzt noch die Geschichte zu Babylon 5 hin. Vielleicht mit dem Autor dieser Folge, weil der Autor und der Showrunner von den besten Jahren von Ghostbusters, den ersten 73 Folgen, war ein gewisser JMS. Der Mann, der uns in den 90ern Babylon 5 brachte. Und wir wissen ja, der hat eine gewisse Affinität auch für die Artus-Saga und Pipapo und Herr der Ringe und Kasadam, Kasadum, Sahadum. Jetzt ist es ist mir wie Schatten von den Augen gefallen, als ich das gehört habe.
Ja, wir sind die Könige der Überleitungen heute. Also ja, das ist ja großartig, ja.
Das ist total Magic. Aber wo es bei mir aufhörte, war, Jeremy verwandelt sich ja, nachdem er diesen Dämon beschwört hat, kriegt dann diese Pfeife und sagt hier, mit jedem Noten, die er spielt, wird die Welt ein Stück mehr untergehen. Das führt dann ja immer zu mehr Katastrophen in dieser Folge. Ne? Alles konzentriert sich sehr auf New York. Wir hören aber, dass es überall auf der Welt passiert und dass die Regierungen total machtlos sind und nicht wissen, was da passiert. Wir sehen Flutwellen durch die Straßen. Wir sehen, dass der Himmel, und das ist etwas Geiles auch an dieser Folge, der Himmel die ganze Zeit dunkel und Gewitter und diese ganze Weltuntergangs-Vibe-Stimmung, die ist total da in dieser Folge.
Ja, die ist total da. Man erzählt uns das nicht komplett richtig oder man zeigt es uns auch nicht, aber da passiert eine extreme Massenvernichtung. Das sieht man am Ende, wenn alles wieder rückgängig gemacht wird. Da ist ja quasi alles kaputt. Also da sind vermutlich auch viele Dutzende Menschen ums Leben gekommen während diesem ganzen Ereignis. Aber das sagt oder zeigt man uns halt nicht so direkt. Man fokussiert sich da wirklich auf die Geisterjäger und dass man auch erstmal machtlos ist gegen diese Dämonen, die aussehen wie aus dem Gameboy-Spiel Gargoyles Quest.
Total, ne?
Ja, genau. Der Nachrichtensprecher, das muss ich natürlich immer wieder sagen, wenn die Stimme mir auffällt, ist Santiago Ziesma.
So geil, ne? Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist total super. Ich finde es aber auch geil, dass die Geisterjäger, die Jeremy und Tetilio, der schon von Anfang an so ein bisschen, müssen wir das wirklich machen? Ich meine, mein Gott, du bist verletzt worden, aber naja, du weißt doch, wie es ist, so sind sie halt. Ne? Andere Mütter haben auch schöne Töchter, gut, das sagt er nicht, aber der kann sich nicht so richtig durchsetzen und Jeremy will dann halt seine Verschwörungsflöte, es ist wirklich eine Flöte, es ist kein Witz, er hat wirklich eine Flöte, mit denen er diese Melodien spielt, die den Weltuntergang einleiten, und das ist tatsächlich auch für mich eine Schwachstelle, weil wenn ich mal in so eine Situation bekomme, möchte ich ein anderes Instrument haben.
Ja,
also ich möchte nicht mit einer Flöte.
Interessant ist ja auch, die Lieder hat er offenbar vorher alle auswendig gelernt. Also ich wäre schon bei der ersten zwei Noten irgendwo gescheitert, weil ich einfach zu blöd wäre, diese Flöte zu spielen. Bei mir hätte das einfach nicht funktioniert. Ich will auch nicht wissen, weil man sagt uns ja auch, oh, der hat Liebeskummer, der ist da und da hingegangen, um dieses Ragnarok zu beschwören. Wie oft kommt das denn vor? Also weiß jeder, wo das ist? Wo findet man das raus? Das sind so Fragen, die ich mir gestellt habe.
Das ist total super. Wo kann man das googeln? In den 80ern konnte man das da googeln. Es ist, ich habe sogar das Aufnahmedatum von der Folge, wo dieses Voice-Acting zu der Folge haben sie am 29. Oktober 1986 aufgenommen. Also gab es da schon eine Möglichkeit rauszufinden. Weil gut, klar, diese Städte da in den Bergen, allein, dass man da hoch musste. Weißt du, mein größter Gegner, eine sanfte Steigung. Weißt du, bei mir, ich hätte unten gewartet, sage ich dir. Ne? Ich meine, klar, er hat diese Formel da auswendig gelernt und beschwört halt jetzt halt diesen riesigen Dämon, der dann oben im Himmel sitzt. So ein bisschen hat er mich erinnert an, Mensch, wie heißt er denn bei... Der Dämon bei Avengers, hier Thanos, so ein bisschen das Böse,
Thanos,
was dann
stimmt,
so im Himmel sitzt und so auf alles so runterguckt. Der scheint ja so der Übertyp zu sein. Aber er will ja trotzdem dann erst nochmal nach Hause, nach New York, wo das Schlimme in seinem Leben passiert ist. Das macht so banal, dass ihn halt ein Mädchen verlassen hat halt. Ne? Und damit kommt er halt nicht klar und deshalb will er seinen Schmerz, alle diesen Schmerz halt haben. Und die Geisterjäger unterdessen, ne, die merken ja, dass sie nicht mehr so erfolgreich beim Geisterjagen sind. Ne, die Aktivitäten werden immer heftiger. Ne, Sturm zieht auf und Blitze und Donner, das ganze Prozedere. Seit Suhl gab es das nicht mehr. Und sie merken halt, dass irgendwas auch nicht stimmt. Und dass auch die Geister teilweise aggressiver reagieren, als wenn sie von irgendwas angetrieben werden. Die spüren halt Ragnarok, den Weltuntergang. Und ich kann das in diese Folge, ich muss die mal als Hörspiel gehabt haben, weil ich habe das total noch im Ohr, wenn Egan das erklärt, wenn er später diesen Zettel liest, den Cindy ihm gibt, wo sie sagt, Jeremy hat mir diesen Zettel geschickt, den können angeblich nur 3 Menschen auf der Welt lesen. Woher man das weiß, frage ich mich übrigens immer, dass es nur 3 Menschen gibt und so, ne?
Jeder Mensch hat den
einmal
vorgelegt
geguckt.
Bekommen.
Nee.
Genau.
Nee.
Nee, kann ich nicht
keine
lesen.
Ahnung.
Nee.
Auf jeden Fall, Gott sei Dank ist ja Egan einer dieser 3 Menschen oder vielleicht der 4., der ein bisschen bei der Umfrage nicht da war, und der liest das hervor und sagt, ja, Alte, ne, beschwört den Weltuntergang, und dann sagt der Ragnarok, Armageddon, es gibt viele Worte dafür. Und da ist das erste Mal, dass ich bewusst diese Worte gehört habe, so Ragnarok, Armageddon, noch lange bevor Bruce Willis in ein Flugzeug stieg, weißt du? Und das ist noch so hängen geblieben, dass ich das miteinander verbinde, basiert wirklich auf dieses Hörspiel von dieser Folge. Und die hatte mich damals echt gekriegt. Ich fand es übrigens super, wie sie, wie die Geister, wie Janine, anhand mit diesen kleinen Stecknadeln auf der Karte die Geisteraktivitäten markiert und dann haben sie ja dieses Pentagramm auf der Karte und in der Mitte muss was Wichtiges sein, weil in der Mitte ist immer was Wichtiges.
Ja, in der Mitte ist immer was Wichtiges. Fand ich auch bemerkenswert, so dieses Technobabble, was man damit verbunden
super,
hat.
Super, ne?
Cool fand ich auch die Aussage, das PKE-Gerät zeigt uns weltweit an, dass die Aktivitäten steigen. Also das PKE-Gerät ist ein großartiges Teil, das das sogar weltweit zeigen kann. Und wenn man es überlastet, explodiert es sogar.
Das fand ich auch sehr geil, weil als sie dann bei Cindy ja sind, ne, die gerade sie anrufen wollte, musste ich sehr lachen, wo sie sagen, sie kommen ja nur auf Cindy, weil sie in der Mitte dieses Pentagramms der Geisteraktivitäten wohnt halt, ne? Und zu Hause war, als sie geklingelt haben.
Und die schon erwartet hat.
Und die schon erwartet, sie wollte ja eh gerade anrufen.
Genau, ja.
Da kommt noch Venkman mit seinem guten, wir Geisterjäger wissen gerne ein paar Sachen ein bisschen früher. Die überhaupt einfach, die Synchro ist einfach toll und dieses locker Schnoddrige, was zum Teil da ist, das ist wirklich, das passt so gut zu dieser Serie und zu den Figuren. Ich fand es auch geil, dass Egans Uniform braun war, als er bei Cindy war. Sonst ist
ja,
sie
ist
so
ein Fehler.
Türkis.
Ja, genau.
Ist ein Fehler, ne? Aber da war sie braun. Und als er dann das PKE-Gerät an diesen Zettel von Jeremy hängt, wird es ja ganz laut, überhitzt und er muss es aus dem Fenster werfen und es hat eine total große Explosion, die da stattfindet und so. Das ist voll krass eigentlich. Ne?
Ja, total. Aber hier sein Jeremys, also Lord Voldemorts Begleiter, der ist ja quasi der total Vernünftige von beiden auch. Und der hat ja auch im Vergleich, im Gegensatz zu Jeremy noch ein Gewissen. Das heißt, er überzeugt die ja am Ende. Und das war für mich ein bisschen überraschend. Ich hatte eigentlich wirklich gedacht, es kommt so ein bisschen klischeebehaftet. Okay, die Ex kommt dahin, beschwatzt ihn ein bisschen und dann ist das Thema vom Tisch. Aber nein, darauf hört er ja gar nicht, sondern er hört letztendlich auf seinen Kumpel, Freund, der sich quasi schon von ihm abwenden will. Ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Du hast gar kein Herz mehr. Du machst hier fiese, böse Sachen. Und das ist das, was ihn ja dann besänftigt auf eine gewisse Art und Weise. Finde ich cool.
Ja, er will sich ja nicht von ihm das Leben retten lassen. Er hängt ja dann er hängt ja dann im Hochhaus dann über den, also am Abgrund quasi und er will sich von ihm die Hand nicht reichen lassen, um ihn zurückzuziehen, weil er sagt, du bist doch kein Mensch mehr. Und so. Und das ist wirklich auch eins der großen, starken Highlights in dieser Folge. Witzig ist an sich schon, diese Ausgangslage ist ja schon so irre. Der Typ hat halt Liebeskummer. Er sieht auf den Fotos, Cindy hat offensichtlich mit ihm Schluss gemacht, ich zitiere, wegen der Karriere. Das fand ich sehr witzig. Also sie sagt, ja, wir waren ja zusammen, aber dann hat es nicht so richtig und er wollte mehr und ich habe halt einfach die Karriere gesehen. Dann hat sie aber noch Fotos von den drei bei sich auf dem Wohnzimmerschrank stehen. Was man so hat, weißt du, ein Foto mit dem Ex und dessen besten Freund. Ne? Wo wir sehen, Jeremy war immer schon ein Snob. Ne? Hat sich entwickelt vom Snob. Er wirkt für mich so, er wirkt voll versnobbt, auch wenn er noch nicht der Dämon dann halt ist. Ne? Und wie sie halt mitnehmen und dann, müssen mal mit dem reden, ne? Der kommt ja hierher, vermutlich. Das stimmt ja auch. Diese Angriffe dieser Gargoyles, ne, ist ja auch so ein Hinweis, dass der irgendwie in der Nähe ist, weil die ja angezogen werden von diesem Weltuntergang. Und immer dann, wenn Jeremy diese Flöte spielt, passiert ja was Schlimmeres halt, ne, mit Blitzen und wir sehen Erdbebenspalten in New York, wir sehen eine Flutwelle, die einmal fort durch die Straßen sich ergießt und auch auf genau dieselbe Art sich zurück ergießt übrigens später, wenn das andere Lied geflötet wird. Und ich sage dir nur eins, ich will nicht mit einer Flöte den Weltuntergang einleiten. Ich will ihn verhindern, und ich bin auch bereit, Schmuck zu tragen, aber ich will auf keinen Fall die Flöte dabei.
Ja, gib die Flöte an jemand anderes. Ja.
Das war. Aber mit diesem ganzen permanenten Unwetter und Dunkel und diese ganze Weltuntergangsstimmung, das finde ich, das hat so toll gemacht. Und er steht ja dann auf diesem Hochhaus und will dann halt die finalen Noten spielen zur Zerstörung der Welt. Also das ist schon was, die Zerstörung der Welt.
Ja, die ist sehr düster, die Episode, düster. Also ich sag mal, die Geisterjäger stehen ja sogar eher ein bisschen im Hintergrund oder sind eher vermittelnd aktiv und recherchieren eher und erzählen sich untereinander was. Sie tragen ja letztendlich gar nicht so richtig zur Lösung bei, sind aber dann doch irgendwie bereit am Ende sich auch umzubringen, also samt den nächsten 5 Blocks drumherum, weil sie ihre Strahler hier überlasten wollen.
Ja,
und so.
Ja. Der alte Weg. Das ist auch geil, weil wir lernen, dass die Protonenstrahler, damit können sie auch gegen Jeremy nichts einrichten, was ich witzig finde, als sie oben ankommen auf dem Hochhaus. Wir sind übrigens eigentlich da, wo auch der erste Kinofilm das Finale hatte. Auf dem großen Hochhaus, ich glaube, es ist sogar das Empire State Building, oder? Na gut, da war es das Wohnhaus von von Sigourney Weaver.
Ja, genau. Ja, ja.
Aber es ist auf jeden Fall ein großes Hochhaus und sie haben ein Dach, ein Dämon wird beschwört und der ganze Himmel ist düster. Also es ist totale Anleihen von dem ersten Kinofilm. Und sie, als sie dann aufs Dach kommen, setzen sie auch gleich ihre Protonenstrahler ein. Ne? Cindy sagt noch, nein, lass mich mit ihm reden, aber erst schießen, dann fragen halt. Ne? Das funktioniert aber nicht. Wird aber sehr gut boykottiert, finde ich. Venkman redet sich gut raus, sagt, na gut, wir sollten ihr einen Moment geben, mal mit ihm zu reden. Und dann dreht er sich ja so zu Egan und Ray um und sagt, zumal auch unsere Waffen offensichtlich keinerlei Auswirkungen haben und so. Das fand ich super. Das wird ja auch erklärt, die Waffen, diese Protonen, wie sagte Wankman so schön, hast du dir wieder falsche Protonen oder billige Protonen andrehen lassen, die funktionieren bei Geistern, nichts aber bei anderen Sachen halt. Ne? Und er scheint ja so ein bisschen Halbdämon irgendwie zu sein. Ist die Frage, wo ist die Abgrenzung, Kai? Wo ist die Abgrenzung?
Ja, spannend ist auch, wo gerade beim Thema Abgrenzung sind, die Protonenstrahler funktionieren nicht gegen diese Wesen, aber die PKE-Geräte können die Existenz trotzdem anzeigen. Also das auch so ein bisschen, Fragezeichen, wie funktioniert das? Aber gut, man muss ja nicht alles verstehen.
Ja, also das Tolle ist, dass Cindy also sagt, ich versuche es jetzt, das wäre das klassische Ende, dass sie ihn versucht zu überreden. Ich hatte einen Moment lang gedacht, oh Gott, die hoffentlich, ich wusste ja, wie die Folge ausgeht, aber das ganz cheesy Ende wäre gewesen, wenn sie wieder mit ihm zusammengekommen wäre, um das zu verhindern.
Oh Gott, nee.
Das wäre furchtbar. Das wäre von der, also die Botschaft ist ja eigentlich sowieso so ein bisschen fragwürdig. Also mehreres. Einmal, er will dafür die Welt vernichten, weil er Liebeskummer hat. Aber so fühlt man sich auch ein bisschen, wenn man richtig Liebeskummer, also wenn man zumindest auch das erste Mal Liebeskummer hat. Weil der Typ sieht allerdings aus, und wenn ich sowas höre wie Karriere und so, würde ich die so auf Mitte 20 ungefähr einschätzen, so vom Alter. Ne? Da hast du es eigentlich schon die ersten drei Mal hinter dir mit der unglaublichen Liebe deines Lebens. Aber dass sie ihn versucht zu bequatschen und darauf reagiert er nicht und es Detilio ist, der sein bester Freund ist und so und der sich dann nicht von ihm retten lassen möchte nach der Explosion, die durch die nicht funktionierenden Protonenstrahler ausgelöst wird. Und er sagt, nein, du bist kalt, ne? Du hast nichts Menschliches mehr in dir. Ich bin vielleicht jetzt hier jemand, der ne, nicht ankommt und nicht gerade der größte Star auf dem Pausenhof ist, aber ich weiß, wie man fühlt. Ich bin ein Mensch, ich habe noch Gefühle. Und das erwärmt ja das Herz von Jeremy. Und
ja.
Das Schöne ist halt einmal diese Auflösung, dass diese Freundschaft der beiden das so macht und dass die Geisterjäger bereit sind, wie du schon gesagt hast, sich zu opfern. Die wollen ja auch, wie in Teil 1, der klassische Weg, wenn wir nicht weiterkommen, kreuzen wir die Ströme. In dem Fall wollen sie ja die Protonenstrahler auf Überlastung, also zur Überlastung bringen und eine gewaltige Explosion auslösen, die 5 Blocks vernichten würde und sie, aber sie sind dazu bereit, um die Welt zu retten. Das dürfen wir nicht vergessen. Es geht ja auch ums Retten der Welt. Und weißt du, was ich toll fand? Das, an was die Leute da, die Geisterjäger, als sie da bereit sind, das zu tun, noch denken. Nämlich Wankman, der sagt, Mensch, was wird denn jetzt aus Slimer? Und dass Egan einfach nur sagt, Janine.
Ja, da fand ich cool, weil die beiden haben ja immer so ein bisschen so eine Verbindung zwar, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und deswegen ist das irgendwie cool gewesen, dass Egan gerade in dem Moment dann an Janine denkt. Ich sag mal, du hast eben gesagt, das Ende hätte echt schlimm sein können mit der Freundin, wenn die gesagt hätte, ach komm, lass uns nochmal probieren. Mhm. Aber das schlimmstmögliche Ende wäre eigentlich gewesen, wenn sie am Ende noch so einen Toss-Gag einfach gemacht hätten und alle zusammen gelacht hätten, weißt du? Das hätte ich noch schlimmer gefunden. Wäre alles gar nicht so schlimm.
Ich hatte im Moment Panik, als dieser Dämon, der ja schon halb aus diesem Portal oben im Himmel raus ist, als der sagt, du hast mich gerufen, jetzt gehe ich nicht mehr weg. Ne? Also so einfach ist das nicht mit Absagen vom Weltuntergang. Einmal bestellt, wird es auch geliefert halt. Ne? Und da sagt er, ja, ihr müsst mir helfen, ich muss jetzt das Gegenlied flöten. Ja. Und dann stehen die ja alle hinter ihm, also die Geisterjäger stellen sich ja hinter ihm, ich brauche eure Kraft. Und dann habe ich einen Moment lang gedacht, das ist so wie bei Gargamel und dieser Weihnachtsfolge bei den Schlümpfen, wo die am Ende mit Gargamel zusammen singen müssen. Ne, das Gute wird das Böse überstehen. Nur, wir müssen lauter singen, um das Feuer runterzubekommen. Da habe ich jetzt gedacht, das wäre so ein Moment, wie du gerade gemeint hast. Weil da haben sie ja einfach nur hinter ihm gestanden und er muss ihre Kraft gespürt haben. Sie haben ja aber, da durften sie aber doch, sie durften doch nochmal PKE, sie durften doch nochmal Protonenstrahler verwenden. Sie haben ja auch gegen diesen Thanos im Weltraum haben sie ja auch nochmal schießen dürfen. Also sie durften dann auch nochmal ein bisschen Geisterjäger sein. Obwohl sie ja nicht wirklich aktiv am Ende mehr beteiligt waren. Obwohl es ja wirklich Detilio war. Auch geiler Name, Detilio, oder?
Ja, schon irgendwie ein krasser Name. Habe ich auch mehrfach drüber nachgedacht, ob der irgendeinen tieferen Sinn hat, aber da habe ich jetzt auch in der Recherche nichts gefunden. Wäre auch super gewesen, wenn Jeremy gesagt hätte, wir müssen jetzt alle zusammen flöten, weißt du?
Wir müssen ein Lied zusammen üben. Jeder kriegt ein Instrument. Alter, das müssen wir mindestens 3 Wochen vorher üben. Alter, das können wir nicht einfach so hier, so ad hoc. Nein, aber diese Folge, eigentlich ist es ja wirklich, passiert ja gar nicht so viel. Man kann das ja wirklich in ein paar Sätzen zusammenfassen. Aber also für mich, warum diese Folge so geil ist und für viele auch die beste, sie ist für viele die beste Ghostbusters-Folge von den Real Ghostbusters. Die Serie war ja sowieso sehr gut, aber die wird immer unter den besten gesehen oder sogar als die beste. Und ich glaube, für mich ist es so, einmal dieses Weltuntergangs, diese Atmosphäre, diese permanente Unwetter, was wir da quasi haben, dieses Unheil, was sich in jeder Szene andeutet und gut animiert ist für diese Verhältnisse, das ist das eine. Dann, es geht um was. Nämlich um den Weltuntergang schlicht und ergreifend. Da geht es jetzt mal nicht einfach nur um New York oder die Bronx oder. Es geht mal wirklich um das Ende der Welt. Halt Ragnarok, Armageddon. Und das andere, was auch noch damit reinspielt, ist, ich glaube, viele oder die meisten können das so ein bisschen nachvollziehen, weißt du? Wenn du das erste Mal verliebt bist so und bist dann das erste Mal, hat sie sich wegen der Karriere verlassen mit 16, weißt du? Wegen Schule. Und dann, da gibt es so Phasen. Also mir ging es so. Als meine erste Freundin mit mir Schluss gemacht hat, nach 6 sehr glücklichen und sehr harmlosen Wochen im Nachhinein, da hätte ich auch gesagt, Alter, möchte, dass die Welt brennt. Das tut weh halt. Ne? Und deshalb ein bisschen kann man es nachvollziehen, auch wenn natürlich, es reicht noch nicht, um mit einer Flöte die Welt und den Welt unterzubringen, aber ich glaube, viele haben das schon mal erlebt. Ich meine, jeder hat schon mal so richtig Liebeskummer gehabt. Und da denkt man doch auch, das wird nie wieder gut, oder?
Ja, na klar denkt man das auch. Man denkt eben nicht oder sucht sich hier in Kambodscha die Adresse raus, wie man Ragnarok irgendwie hier raufbeschwören kann.
Weil du sie nicht kennst, aber wenn der bei dir um die Ecke stehen würde, hättest du vielleicht überlegt.
Ach, heute bleibe ich daheim, bestelle eine Pizza und trink was und dann war es das.
Ja. Aber ja, das ist aber, weil wir eine gewisse, das ist so ein bisschen das, was ich vom Alter meinte. Das ist eigentlich so, wo es so ganz schlimm ist, ja, so erste Liebe. 16,
ja,
17.
Natürlich, haben wir
das
alle
so,
durchgemacht.
Wo man dann
natürlich
sagt, oh, es tut so weh, es ist unglaublich, wie weh das tun kann. Das ist, also, wenn man nicht so wie ich so ein krasser Typ ist, also mir nicht, aber anderen tut das weh. Und deshalb, die wirken halt wie Mitte 20-Jährige, da müssten sie eigentlich schon die ersten 3 Enttäuschungen hinter sich haben. Ne? Und deshalb auch, und dieser versnobte Jeremy, ich glaube, mit dem er ja auch nicht klarkommt. Der wirkt einfach, dieser einzige Auftritt am Anfang von ihm, wenn er da in diesem Mantel und dem Hut, ne, dann da lang geht und aussieht, als wenn er ein Rorschach-Lookalike war aus Watchmen, weißt du? Da denke ich mir immer, wo bist du, Snob? Der ist so ein Aktientyp, sage ich dir. Heute würde er irgendwas mit Krypto machen.
Ja, mit Sicherheit. Ich fand es am Ende noch bemerkenswert, da dachte ich mir, oh nein, jetzt entscheidet die Jeremy nochmal um, als hier nämlich seine Ex-Freundin hier dem, wie heißt er, dieser Begleiter hier von Jeremy um den Hals gefallen ist.
Der Tilio, meinst du?
Der Tilio, genau. Ja, ja. Ich kann mir diesen Namen nicht merken. Irgendwo ist der hier super in meinen Notizen, aber irgendwie verschwindet der immer wieder.
Ey, das ist total toll. Obwohl, wie gesagt, es ist halt, man könnte sagen, von Jeremy ist eine krasse Überreaktion, die er da uns da liefert.
Total krass, halt auch, also der gehört danach auch in den Knast.
Ja, total. Es hat ohne Flöte auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall auch diese tollen kleinen Momente halt mit der Sorge von Venkman und Slimer, Igen mit Janine, einfach so aus dem Kontext, dass es die, an die er denkt, im Anbetracht seiner baldigen Vernichtung oder der Vernichtung, der möglichen Vernichtung, das finde ich toll. Und das sind so die Sachen, weshalb das auch für mich eine der besten Folgen ist, als ich mir Ghostbusters letztens mal gegönnt habe. Ich habe es tatsächlich bei einem großen Streamer als digitales Package gekauft, habe ich mir so 3-4 Folgen angesehen und das war, die eine war die Tor zur Unterwelt-Folge, weil ich die noch im Kopf hatte, die erste Folge vom Bösen Mann. Und diese Folge. Und dann ist mir jetzt noch, eigentlich ist ja der Grund für diese Aufnahme, weil du im Retrocast, ja vor kurzem, im Rahmen deines, ich glaube am 16. war es, ne? 16.12. Adventskalender, hast du ja auch eine Folge besprochen. Ne? Die Weihnachtsfolge.
Genau, es war der 17. genau.
Der 17. Ja. Genau. Und da habe ich sofort gesagt, oh, da muss ich mal nochmal über eine Folge reden. Weil, ja, ist doch schön. Die Serie ist
wirklich. Es ist eine tolle Serie, die großartig gut gealtert auch ist. Also bis auf wenige Ausnahmen, wo man mal denkt, okay. Aber ansonsten kann man die bedenkenlos sich anschauen noch. Da gibt es auch tolle Folgen. Ich habe es auch in der Weihnachtsepisode schon erzählt. Meine Lieblingsfolgen sind hier zum Beispiel das alte Filmmonster, erste Staffel oder Mr. Fleischmans Falltür. Und die hatte ich nämlich damals als Hörspielkassetten. Und das sind auch so Episoden, die sich mir eingebrannt haben, über die ich früher oder später gerne auch mal sprechen möchte.
Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich eine großartige Serie, die man auch heute noch wirklich gut gucken kann, was nicht bei jeder Serie aus dieser 80er Jahre Erinnerungsbubble ist. Ne? Also da gibt es durchaus die ein oder andere Serie, wo es besser ist, dass sie einfach in der Vergangenheit im Nebel der Kindheit liegt und man sie gut in Erinnerung hat und ab und zu auf YouTube nach 3 Bier das Intro sich anguckt. Aber ansonsten die Serie nicht mehr guckt halt, ne? Ist einfach da lässt, wo es herkommt, als Erinnerung aus der Vergangenheit. Aber ich fand, ich habe nochmal so ein bisschen in die Synchronsprecher von der Serie geguckt und ich finde, es waren ja nicht die Kinodarsteller, ne? Also die wollten die nicht sprechen und wären auch wahrscheinlich zu teuer gewesen und deshalb sind sie auch optisch nicht den Kinofiguren nachempfunden. Die Serie lief, wie gesagt, nach dem ersten Kinofilm. Aber der Sprecher von Venkman fand ich super, Lorenzo Music, der unter anderem auch Tammy in der Gummibärenbande gesprochen hat. Der ist leider schon 2001 verstorben, aber es gibt einen Satz in seiner Wikipedia, der hat mich sehr berührt, da steht drin, seine Stimme ist bis heute in Werbespots für Crash-Test-Dummies zu hören. Mhm. Und ich frage mich, hast du schon mal Werbung für Crash-Test-Dummies gesehen? Und für was für eine Zielgruppe ist das? Brauchst
das
du mal
ist eine
einen?
Gute Frage.
Das habe ich mich wirklich gefragt. Ich fand es so bemerkenswert, dass das da drin steht und dachte, okay, Werbung für Crash-Test-Dummies, Sie brauchen mal wieder einen, Sie planen einen Autounfall, ne? Sie möchten der Versicherung eine Rechnung zukommen lassen und möchten nicht selber hinterm Steuer sitzen, wählen Sie ihn. Das könnte Lorenzo Music gewesen sein.
Möglich, aber natürlich nur im Original, also die deutschen Sprecher sind ja andere gewesen, genau, aber die mag Deutsch? Ich auch total gerne.
Meinst du, es gibt in Deutsch, allein hier, meinst du, es gibt deutsche Werbespots für Crash-Test-Dummies? Ich glaube nicht. Nein, nee. Natürlich hier Benjamin Völz, klar, hier oder Oliver Rohrbeck, Ray und so.
Ja, klar. Tolle Stimmen, natürlich.
Wahnsinn, absolut. Und 7 Staffeln ist ja auch ordentlich. Was ich übrigens witzig fand, das hatte ich jetzt gelesen über die Serie, dass tatsächlich Ernie Hudson sich beworben hatte, tatsächlich, also als einziger der Schauspieler aus dem ersten Film, Winston selber zu sprechen. Und der wurde abgelehnt. Weil er sich laut Meinung des Synchronregisseurs nicht so sehr nach Winston anhörte. Ohne Scheiß. Ernie Hudson erzählt das heute noch auf Convention, dass er abgelehnt wurde, weil man sagte, das war ja nach dem ersten Film, er würde sich nicht Winston genug anhören. Und sagte nur, für den zweiten Teil hat es dann aber noch gereicht und so, ne? Aber ist irgendwie eine witzige Anekdote, oder?
Total witzig, ja.
Aber die Folge, du hast gesagt, ist jetzt nicht deine Lieblingsfolge, aber ich glaube, so unter den Top 10 wird die sein, oder?
Ich glaube, dafür müsste ich mir alle anderen Folgen nochmal angucken. Ich kann das gar nicht beurteilen jetzt. Also ist eine gute Folge, wie eigentlich fast alle anderen auch, aber es wäre jetzt nicht meine Highlight-Folge.
Okay. Ja, wie gesagt, Casa Doom, Casa Dam.
Ja, Doom, wunderbar. Ne? Ja.
Ja. Nee, also wie gesagt, das war sofort die erste Folge, die mir in den Kopf schoss, als ich überlegt hatte, mit dir einfach mal eine Folge über die Real Ghostbusters zu sprechen und dachte mir, die hat so viel Besonderes, dadurch, dass die Jungs am Ende es nicht sind, die den Tag retten, ne? Diese Freundschaft mit Detilio. Ich meine, fragwürdig ist, wir haben es vorhin ja so angeschnitten, das wird uns ja so erzählt, er hat Detilio das Leben gerettet, irgendwann mal, und der ist ihm irgendwie, seitdem sind das beste Freunde, aber er verhält sich ja eigentlich, als wenn er ihn als Sklaven hätte, weißt du?
Ja, wie so ein Handlanger,
richtig,
genau.
Also deshalb kann ich sagen, lieber Jeremy, du bist auch kein Heiratsmaterial, wenn du so zu deinen Freunden bist. Möchte ich nicht wissen, wie du Cindy gegenüber warst. Ne?
Nee, schon ganz spezieller Typ. Und wie gesagt, jetzt nach dieser Aktion gehört er auch eindeutig in Haft irgendwo.
Ich finde auch gut, dass sie nicht zusammengekommen sind. Das wäre wirklich ein Worst Case.
Nee, das wäre schlimm gewesen.
Das wäre eine ganz miese Botschaft auch gewesen. Die Frau ist daran schuld und jetzt muss sie sich wieder mit... Nee, das wäre ganz schlimm gewesen.
Oh, so, nee, dann wäre das eine andere Besprechung geworden.
Ja, eine wütende Besprechung. So ist es aber wirklich gut. Wie gesagt, das ist... wie heißt der deutsche Titel nochmal? Was ist Ragnarök? Und das haben wir geklärt. Der Weltuntergang.
So ist es.
Armageddon.
Genau. Vielen Dank, Gregor.
Ebenso, Kai, lieben Dank und liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.